Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, moin, Frau Eichler.
Moin.
So. Ja, wir haben schon wieder nichts zu erzählen, ne? Sagen wir es, wie es ist.
Passiert ja auch nichts in der Welt. Alle stecken in ihren Wohnzimmern fest oder wie auch immer.
Ja, und wir haben die besten Ideen sowieso immer vor und nach der Sendung. Letztes Mal haben wir Kanada in die EU aufgenommen. Das fand ich total gut von der Idee her jetzt erstmal.
Ja, prinzipiell erstmal eine verfolgungswerte Idee.
Doch. Total. Ne, wenn wir jetzt noch die Schotten von hier von England loslösen könnten irgendwie, dann haben wir aber alle coolen Länder, wenn wir Kanada in die EU aufnehmen, dann haben wir Kanada, Schottland und Irland in der EU. Das ist fantastisch.
Dann müssen wir noch Nordirland retten und dann wird das was.
Das ist voll gut. Also alle wichtigen englischsprachigen Länder sind dann schon mal da und ja, dann sind wir eigentlich gerettet.
Ich finde, das klingt gut. Ne? Dann haben wir auch die ganzen Musiker und Schauspieler hier.
Ja,
die
ja.
Sehr gut. Ja.
Ist doch das.
Der Whisky wird direkt günstiger.
Ja. Alles hat nur Vorteile, alles.
Gute Ideen, gute Ideen. Ja. Also wenn man das mit unserer sehr, sehr, sehr alten Idee wie haben wir das noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es Waffeln mit Sahne für alle. Ich finde, da sollte man auch noch kombinieren.
Ja, das auf die Idee sollten wir auch wieder zurückkommen, ja. Die müssen wir wieder verfolgen, wieder mehr verfolgen, auf jeden Fall. Ja. Waffeln und Sahne für alles, das ist immer gut.
Ja. Das ist schon viel zu lange her, dass ich eine Waffel gegessen habe. Das geht so nicht.
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gar kein Waffeleisen mehr.
Was?
Ja, nee, ja. Wo jetzt eins herholen, ne? Also.
Internetversandhandel.
Ja, Internetversandhandel, ja. Also ganz ehrlich, ich bin in meinem Moment mit meinen Gedanken, also mein Kopf ist ein bisschen zu voll, ich vergesse sowieso schon alles. Weißt du?
Ja, Herrgott, dann programmier dir ein Waffeleisen, das ist mir doch egal. Man braucht doch ein Waffeleisen.
Ja, das ist alles nicht so einfach.
Nee, so geht das nicht. So,
ich glaube, ab nächster Woche habe ich wieder mehr Zeit für so Sachen.
Sehr gut.
Glaube ich.
Ich meine, notfalls kann man bestimmt auch irgend so einen Kaiserschmarrn oder so einen Kram in eine Pfanne machen, aber das ist doch alles nicht das Gleiche.
Nee, ja, aber gut, Kaiserschmarrn musst du ja in eine Pfanne machen.
Ja, aber jetzt so mit dem Teig und so,
mit
dem Waffelteig. Sicher. Irgendwie näher drankommen an eine Waffel, das Ding.
Ja.
Nee. Die Folgeschäden von Waffelentzug.
Die sind auf jeden Fall jetzt schon spürbar, das muss man schon ehrlich sagen. Also.
Ja.
Oh Gott, ey. Speaking of Folgeschäden. Was ja auch die Hölle ist, manchmal jedenfalls, sind ja soziale Netzwerke, ne?
Ja.
Ab und zu mal jedenfalls. Also, und eine der größten Höllen auf dieser Erde ist ja Facebook.
Ja.
Finde ich. Und Facebook hat, also, ich weiß, wie viele andere soziale Netzwerke, immer viele tolle Ideen. Wir wissen ja alle, du darfst ja sozusagen rechtsradikale Parolen da vor dich hin schwadronieren, aber es dürfen ja keine Brüste zu sehen sein.
Mhm.
Deswegen hat Facebook, weil sie die ja immer alle sperren, haben sie wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war oder wie das alles so weit gekommen ist, aber es gibt bei Facebook, gab es ein Bild von Kühen, da waren zwei Kühe drauf und das wurde gesperrt, weil das sexuell anzüglich war, das ist kein Witz, wirklich war. Zwei Kühe im Nebel.
Ja, wunderbar. Aber irgendwelche
also tolle
Follons
Kühe.
Und Hildmanns also. Erzählen ihren ganzen Scheiß, der offensichtlich zumindest in Deutschland illegal ist.
Also nichts gegen die Kühe, ne? Also die Kühe waren toll, aber.
Glaube ich sofort, die sind bestimmt toll.
Ja.
Also, ich meine, auch Brüste sind toll, aber ich Facebook hat da.
Tja.
Die USA, die sind nicht mehr zu retten. Die sind einfach nicht zu retten.
So ist das. Das musste auf jeden Fall, das wurde gesperrt. Das ging nicht. Das, nun muss man auch ehrlich sagen, also zur Verteidigung von Facebook, die hatten auch nichts an die Kühe.
Das ist ja schon mal recht offensiv. Also, ja.
Also, immer wieder spannend. Da wird wahrscheinlich irgendein Algorithmus drüber gelaufen sein. Und dann hat der Computer gesagt, nein. Wie so oft. Computer sagt nein.
So, unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt erfahren, was wir in der Sendung haben.
Mhm.
Sage ich einfach mal.
Ja, dann wohl an.
Wohl an, oh, schönes Wort. Wohl an. Wunderbar. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Ihr hört hinter Mikrofon wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben euch wieder drei Alben mitgebracht, nämlich God is an Astronaut mit Ghost Tapes No. 10. Wir haben Annie DiFranco mit Revolutionary Love. Und unser drittes Album heute ist Garden of Expression von Trio Tapestry. Alle, die uns im UKW hören, können uns anschließend natürlich wieder begleiten bei einer Verkostung eines schottischen Whiskys. Heute geht es um den 12-jährigen Craganmore. Alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung findet ihr im Internet unter feuilletöne.de. Und das ist die Stelle, an der ich wie immer zurückgebe an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Die erste Band, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist God is an Astronaut. Und das ist eine irische Post-Rock-Band aus Wicklow. Die wurde 2002 von Nils und, Achtung, Thorsten Kinsella gegründet. Ich wusste nicht, dass dieser Name überhaupt außerhalb von Dänemark und Deutschland existiert. Interessant. Diese Band nutzt Elemente elektronischer Musik, Krautrock und Space Rock, die zum Teil unter anderem jedenfalls an Tangerine Dream erinnern. Die Band besteht derzeit eben aus Nils und Thorsten Kinsella und Lloyd Honey. Die Band hat bisher 9 Studioalben veröffentlicht und eben jener Thorsten Kinsella sagt, dass die Band während der Aufnahmen zum aktuellen Album instinktiv gespürt hat, dass, ja, wie nennt man dieses Album jetzt? Ghost Tapes Number 10 oder vielleicht auch Ghost Tapes #10? Könnte auch sein. Ein wenig mehr Tempo braucht und ein bisschen mehr nach vorne gehen sollte als das Vorgängeralbum. Es ist aber kein Album über ein spezifisches Thema. Es wurde aber definitiv von den Ereignissen der letzten 2 Jahre geprägt. Der Bassist, also Nils Kinsella, hat sehr aggressive, verzerrte Basslines geschrieben, die definitiv vom Punk beeinflusst waren. Und das war dann so ein bisschen der Startpunkt für ein paar neue Songs auf diesem Album. Außerdem wollte die Band ein paar elaborierte Taktarten mit einfließen lassen und sich an Arrangements versuchen, die die HörerInnen überraschen sollten. Und das Album sollte so dynamisch wie möglich sein, deswegen wurde auf gar zu viel Komprimierung bei der Produktion verzichtet und aufgrund der ganzen freien Zeit hatten sie die Möglichkeit, verschiedene Amps und Pedale auszuprobieren. Und so war es dann eben auch so, dass Thorsten Kinsella sagte, wir sind sehr zufrieden mit dem Sound auf dem neuen Album und haben unsere digitalen Amps alle verkauft. Dadurch ist das neue Album ein wenig rauer, kantiger und sehr ausdrucksstark geworden. Frau Eichler.
Sehr schön, das hört man auch sofort. Ghost Tapes Number 10 klingt ziemlich gut von Anfang an. Am Anfang muss ich sagen, beim ersten Hören vor allem am Anfang, blieb es mir ein wenig zu flach. Das war trotzdem toll zu hören, das machte Spaß zu hören, aber es blieb ein wenig ereignislos. Das ändert sich dann aber später noch. Und zunächst dachte ich, das ist einfach guter Post-Rock. Das zeigt sich von einer guten Seite, es lässt sich nicht hetzen. Es baut so Stück für Stück seine Bilder, seine Geschichten, seine Emotionen auf. Und auch das Album baut Song für Song seinen Spannungsbogen auf. Es nimmt sich Zeit, es kostet die Klänge aus, wie man das aus dem Genre kennt und liebt. Und das funktioniert bei Ghost Tapes Number 10 ziemlich gut. Bei jedem Hören und auch im Verlauf des Albums eigentlich schon habe ich dieses Album mehr genossen. Bei jedem Hören entdeckt man ein bisschen mehr. Das sind ja immer die besten Alben. Und jedes einzelne Mal hat mich auch der letzte Song, die Luminous Waves, aufs Neue getroffen. Mit dieser Tiefe und Verletzlichkeit, die ja in dieser Form mir jetzt bei God is an Astronaut noch nicht so begegnet war, zumindest nicht bewusst. Da fühlte ich mich schon fast so ein bisschen an, weiß ich nicht, die guten Zeiten von Olafu Arnalds erinnert, so wie sie mit ihren Streichern umgehen, wie liebevoll sie die Gitarren dazwischen setzen. Natürlich klingt das alles trotzdem noch viel rockiger, aber dieser Song, finde ich, vereint all das nochmal und zeigt, was auch das Album zeigt, nämlich, dass dieses sich Zeit nehmen für die Entwicklung der Songs wirklich sich auszahlt. Das klingt von vorne bis hinten toll. Ich war immer begeisterter mit jedem Hören. Und auch diese Düsterkeit, die sie ja durchaus auch vorher schon hatten, hat hier eine irgendwie eine höhere Qualität bekommen. Sie ist nicht mehr so verzweifelt, sie ist manchmal sogar gerade, sie ist weiterhin melancholisch, aber sie ist ein wenig hoffnungsvoller geworden, möchte ich sagen. Sie hat zwischendurch ein paar Hoffnungsspritzer bekommen. Also hat mir wirklich gut gefallen. Die Atmosphäre hat mir gut gefallen. Viele Songs haben mir gut gefallen. An ganz vielen Stellen haben mir die Streicher unheimlich gut gefallen. Das gehört alles wunderbar zusammen.
Sehr schön. Was mich an diesem Album zunächst einmal fasziniert hat, dass es erstmal gar nicht so richtig typischer Post-Rock ist. Wenn man sich mal die Gitarren anhört, dann hören die sich eigentlich eher an wie so Gitarren von irgendeiner Indie-Band. Und gar nicht mal so diese typischen Post-Rock-Gitarren, die man so klischeehaft vielleicht im Ohr hat oder im Kopf hat. Nun, hier sind auch Synthes drin, es ist Piano drin, es sind komplexe Rhythmen drin, es sind Streicher drin, das hast du ja alles schon gesagt. Aber das alles ist schon eine ganze Ecke eckiger, kantiger, rougher als auf den Alben davor. Diese Geschichte mit den nicht komprimierten Sachen, die sie davor hatten, also dass sie das alles dynamischer, offener, weiter machen wollten, das ist schon sehr zu spüren. Das ist nicht so dieses Polierte. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen weniger von diesen sphärischen Reverb-Orgien zu hören, dafür aber ein bisschen mehr Tempo. Insgesamt geht das alles schon ein bisschen mehr ab als das Vorgängeralbum zum Beispiel. Vielleicht durch dieses Ruffle, vielleicht habe ich deswegen auch die Assoziation mit Indie, ich weiß es nicht, so Passagen haben mich so ein bisschen an The Cure erinnert oder an so Sachen aus den 80ern vielleicht teilweise oder 90er Jahren, wo es nicht so poliert war vielleicht, was diese Bands angeht, also sonst war natürlich damals in der Popmusik schon sehr viel auf Hochglanz, aber da, diese Bands haben es ja immer schon so ein bisschen anders gemacht. Den Gesang vermisst man wie überhaupt meistens beim Post-Rock eigentlich überhaupt nicht. Man kommt gar nicht auf die Ideen, ihn zu vermissen. Da reichen die Songstrukturen vollkommen aus, um das alles richtig einordnen zu können. Also dieses Album braucht einfach gar keinen Gesang. Das ist ja für Post-Rock auch nichts Untypisches. Nun sind ja normalerweise Post-Rock-Alben aber auch gerne sehr symphonisch mit diesen ganzen Reverb-Gedöns und dieses alles. Das ist hier auch gar nicht mal so extrem. Dieses Crescendo ist schon da, aber es ist gar nicht so dieses überbordende, große, gewaltige, sondern das bleibt eigentlich so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, rockig, Indie-rockig oder metallig auf eine roughe Art, aber gar nicht mal so symphonisch Reverb überladen, wie einige Post-Rock-Alben das so sind. Und dadurch hebt sich das natürlich sehr ab. Und natürlich auch durch diese etwas komplexeren Rhythmen, durch diese Ideen, die sie da hatten, die verschiedenen Instrumente reinzubringen und all solche Geschichten. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von diesem Album.
Da sind wir uns einig, also.
Genau, da sind wir uns sehr einig. Und bewerten müssen wir es auch. Es ist im Jahre 2021 erschienen und deswegen müssen wir, dürfen wir und wollen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist ausnahmsweise einfach, das rennt.
Dem schließe ich mich unumwunden an. Also, wir haben gehört Tapes Number 10 von God is an Astronaut und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu unserem zweiten Album. Das stammt von Annie DiFranco. Annie DiFranco ist eine Singer-Songwriterin aus den USA. Sie hat mittlerweile mehr als 20 Alben veröffentlicht, ist also schon eine ganze Weile im Business. Sie wird gerne den Genre Folkrock oder Alternative Rock zugerechnet. Man hört aber auch eine Menge Einflüsse von Punk, Funk, Hip-Hop und Jazz. Das Schöne ist, sie hat alle ihre Alben, alle 20, in ihr über 20, auf ihrem eigenen Plattenlabel veröffentlicht, was ihr bedeutend mehr musikalische Freiheiten gibt als so manch anderem Künstler. Und auch für diese Freiheiten ist sie ja bekannt und beliebt. DiFranco unterstützt viele soziale Projekte und politische Bewegungen, indem sie zum Beispiel bei Benefizkonzerten auftritt und bei Kundgebungen spricht. Sie setzt sich unter anderem für Themen wie Abtreibungsrecht und die Rechte von LGBTQ+-Menschen ein. Revolutionary Love heißt das Album, das wir heute besprechen wollen, und es ist das 20. Studioalbum von Annie DiFranco. Es ist wieder recht jazzig geworden. Glücklicherweise hört man auch diesmal die ihr typische Experimentierfreudigkeit wieder deutlich.
Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte Andy DiFranco vorher überhaupt nicht. Obwohl sie schon 20 Studioalben veröffentlicht hat, war mir das kein Begriff. Und ich ahne auch, warum. Das ist schon sehr amerikanisch. Das ist schon sehr soulig, sehr Folk-Country-Gedöns, so mit natürlich modernem Anklang, klar, also natürlich, das ist schon ein Album von jetzt, aus der Gegenwart. Aber eben doch sehr dieser amerikanischen musikalischen Tradition verhaftet. Und es ist dann auch sehr poppig zum Teil. Das ist sehr amerikanischer Country-Folk-Pop, so. Oder, ja, in diese Richtung. Und das hat dann zur Folge, dass bei mir dann ja leider auch die Texte so ein bisschen an mir vorbeigegangen sind, weil ich mit dieser Art von Musik eher weniger anfangen kann. Es gibt ja wirklich sehr wenig Musikrichtungen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Ich bin da ja meistens sehr, sehr offen und versuche da immer das Ganze an mich ranzulassen, und desto wilder das alles ist und desto abstruser Musik ist, desto lustiger ist das für mich sozusagen. Und in dem Fall fehlt mir vielleicht genau das, ich weiß es nicht. Für mich hört sich das dann zu generisch an, teilweise. Teilweise. Dafür kann sie natürlich nichts. Ich würde das Album oder einige Songs, auf jeden Fall einen größeren Teil der Songs, so im Neudeutsch als chillig bezeichnen. Und das hat dann eben zur Folge, dass ich es kaum schaffe, meine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, leider. Und das Album hat es mir auch sehr schwer gemacht, das durchzuhören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur einmal geschafft, es durchzuhören, nämlich vor der Sendung heute. Ich glaube eine Stunde vorher oder irgendwie so. Das ist natürlich schade. Das spricht nicht für mich. Aber ich glaube, für mich ist dieses Album auch nicht.
Spannend. An Country habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht bei ihr. Aber so hört man unterschiedliche Sachen raus. Wunderbar. Schillig hast du gesagt, dass hört man an vielen Stellen. Also gerade am Anfang klingt das sehr nach so einem, ja, fast schon ein bisschen easy listening, Singer-Songwriter, bisschen jazzy Pop-Album. Es nimmt aber ein paar interessante Wendungen, fand ich. Einmal ist da der Song Chloroform, der hat ein spannendes Intro oder ja eigentlich auch ein wiedererkennendes Motiv, das mit ganz viel Dissonanzen spielt. Also da geht sie schon ein ganzes Stück weg vom Pop, das könnte man, glaube ich, da so nicht bringen. Den Song fand ich spannend, weil man nicht wirklich weghören kann, nicht weil es irgendwie schlimm ist, sondern weil sie es schafft, mit diesen vielen Dissonanzen hintereinander trotzdem eine Art Ohrwurm zu bauen. Etwas, was im Ohr bleibt zumindest. Und später kommt noch mit Station Identification kommen noch einige ungewohnte Klänge dazu und Verzerrungen, die sie sonst nicht so dabei hat. Und sie lässt die Strukturen ein bisschen offener, ne? Also das ist kein Popsong hier, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, sondern lässt da einfach auch mal ein bisschen Freiheit zu. Und das gefiel mir sehr gut. Ich muss sagen, bin da natürlich auch anders reingegangen. Ich habe zwar Andy DiFranco schon ewig nicht mehr gehört, aber ich habe eine sehr gute Erinnerung an ein Album von ihr. Früher, als es noch Plattenläden gab, wobei in diesem Fall es auch schon ein CD-Laden war, ist sie mir aus irgendeinem Grund mal in die Finger geraten. Und ich weiß gar nicht mehr, ich muss irgendwie im Teenie-Alter gewesen sein. Habe dieses Album echt gerne gemocht, auch wenn ich nichts über diese Frau wusste. Und auch einige Songs sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Das heißt, ich hatte schon irgendwie eine emotionale Verlinkung zu diesem neuen Album von Andy DiFranco. Und in diesem Kontext hat das dann stattgefunden. Dadurch habe ich gemeint, festzustellen, dass sie sich mehr traut als damals, dass sie gleichzeitig ja entspannter, aber auch experimentierfreudiger ist als damals. Ich weiß schon nicht mal mehr, wie das Album damals hieß, aber es hat zumindest einen positiven Nachklang in meinem Kopf hinterlassen. Und das hat Revolutionary Love auch, ehrlich gesagt. Es ist nicht besonders revolutionary, also musikalisch das nicht. Ich mochte es aber gerne hören und es gibt ein paar interessante Ideen auf diesem Album.
Mit Sicherheit, definitiv. Die leider bei mir nicht so richtig hängen geblieben sind. Dieses Album ist nicht im Jahr 2021 erschienen, deswegen müssen wir es auch nicht bewerten. das ist ein Album, was ich, natürlich logischerweise bekommt dieses Album von mir kein Steht, das wäre ja Blödsinn. Ich würde dem wahrscheinlich ein Läuft geben.
Da hätte ich mich wahrscheinlich angeschlossen.
Sehr schön. Also, wir haben gehört Revolutionary Love von Annie DiFranco. Und wir bleiben zumindest mal beim Jazz, und du hast ja gerade schon erzählt, da war so ein bisschen Jazz auch mit drin in dem Album von gerade eben. Wir kommen zu Tapestry und Garden of Expression. Und Tapestry, das sind Joe Lovano, Marilyn Crispell und Carmen Castaldi. Nun, Joe Lovano, sehr bekannter Saxophonist, Altklarinettist, Flötist und Schlagzeuger. Er gewann einen Grammy Award und hat mehrere Auszeichnungen bei Umfragen der Kritiker und Leser des Downbeat Magazins erhalten. Einer seiner großen Vorbilder, und ich finde, das hört man auch, ist Joe Henderson. Marilyn Crispell ist die Pianistin auf diesem Album. Sie ist eben Pianistin und Komponistin des Modern Creative Jazz und der neuen Improvisationsmusik. Sie gilt sogar als einer der zentralen Pianistinnen dieses Genres. Cecil Taylor, mit dem sie oft verglichen wird, sagte über sie, dass sie keine Kompromisse mache, und charakterisierte ihren Stil als New Lyricism. Carmen Castaldi nun spielt das Schlagzeug auf diesem Album und studierte an der Berklee School of Music Schlagzeug, Arrangement und Komposition. Er ist auf mehreren Alben von Joe Lovano zu hören und war auch schon mehrmals mit eben jenem auf Tournee. Nun, wir haben das erste Album von Trio Tapestry besprochen. Es wurde 2019 veröffentlicht. Dieses Album nun ist aus dem Jahre 2021. Und wie schon beim Erstlingswerk hat Joe Lovano auch auf diesem Album alle Stücke geschrieben. Und für die, die sich jetzt wundern, wo ist denn London Grammar? Ja, die wollten wir eigentlich besprechen, aber die haben ihr Album verschoben. Zum Glück für Trio Tapestry.
Ja, sind jetzt musikalisch auch nicht vergleichbar.
Nein,
außer vielleicht überhaupt vergleichbar nicht. Gut. Ja, Trio Tapestry, wirklich spannende Jazzmusik. Was mich besonders beeindruckt hat, war dieses Kammermusikige. Mhm. Diese Aufnahme klingt einfach, ich weiß nicht, als wenn man daneben steht, aber in einem sehr geeigneten Raum. Man hört so viele Details. Das ist ganz liebevoll produziert, war mein Eindruck. Ich habe auch mehrmals in meiner Dusseligkeit mehrmals den Kopfhörer abgenommen, weil ich dachte, da wäre ein Geräusch im Haus, aber es war auf dem Album, da waren einfach zwischendurch so Knatscher oder also die gehörten dazu, und wenn man aufmerksam zuhört, merkt man auch, wo die hingehören, aber wenn man das nebenbei hört, was ich beides empfehlen kann, ist es schon interessant, was da alles an fast schon unterbewussten Signalen, hätte ich beinahe gesagt, also an Nebengeräuschen noch stattfindet, die man vielleicht beim ersten Hören gar nicht mitbekommt. Und das macht dieses Album auch zu so einer kleinen Schatztruhe. Es sind so viele liebevolle Details darin zu hören, aber das ist natürlich nicht alles, sondern diese Improvisation ist wahnsinnig virtuos. Das Zusammenspiel der drei Musiker ist unheimlich ausgewogen, und die spielen sich die Bälle zu, wie das die Weltklasse des Jazz nun mal macht. Ich finde es immer wieder faszinierend und umwerfend, wie Menschen so etwas können. Und es klingt halt gleichzeitig improvisiert und doch irgendwie so perfekt und so verträumt und gleichzeitig so experimentell. Manchmal lassen sie das Publikum auch einfach mal, oder regelmäßig, möchte ich sagen, im Regen stehen. Wie ist der Song noch gleich? Dream on That, genau. Da passiert das oft. Da spielen sie richtig mit der Spannungskurve und man wird richtig nervös, fast schon. Mach doch mal weiter, was? Was soll das hier? Also diese Art von Emotionen, die sie erzeugen können im Jazz, hat mich sehr beeindruckt.
Ja, du hast ja schon sehr viele tolle Sachen gesagt. Ich finde, dieses Album ist noch ein bisschen geschlossener als das Debütalbum. Und wie immer beim Jazz ist man beeindruckt von dem, was da so alles passiert. wie drei Menschen eben zusammenkommen und dann kriegen die ein paar Noten, dann kriegen die so ein paar grundlegende Sachen und dann fangen die da mit an zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen da Sachen, dafür müssen andere KünstlerInnen lange komponieren und arrangieren. Da werden einfach mal Songs gespielt, die vorher in ihrer Grundstruktur zwar vorhanden waren, aber eben nur das. Und der Rest wird dann einfach so dazu gebaut. Und zwar in dem Moment. Und dann wird halt improvisiert, was das Zeug hält. Und das ist immer wieder beeindruckend. Beeindruckend ist auch der Ton von Joe Lovano. Wir haben ja schon über die Vorbilder, über einer seiner großen Vorbilder, Joe Henderson, kurz jedenfalls gesprochen. Ich habe es kurz erwähnt. Das hört man halt. Es ist ein dermaßen wohliger, schöner, angenehmer Saxophonton. Wer hier auf diesem Album Upbeat sucht, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Darum geht es auf diesem Album auch nicht. Hier geht es darum, dass drei Menschen musikalisch miteinander sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, wie die so aufeinander reagieren, wie die so miteinander interagieren und all diese ganzen Geschichten. Das ist halt für den Jazz halt typisch und das können auch nur die. Das ist so beeindruckend, immer wieder, wenn man es hört. Und das ist auch auf diesem Album so. Es ist ein super Album und Passagen von diesem Album sind einfach nur schön. Man sitzt da, man hört es und sagt einfach nur, wow, schön. Jazz muss gar nicht anstrengend sein. Das ist das Tolle an diesem Album. Dieses Album ist eigentlich gar nicht anstrengend. Und doch ist es eben so authentisch, wie nur Jazz-Alben authentisch sein können. Das hat mich sehr beeindruckt. Auch wenn natürlich sowas Ähnliches auf dem Album davor schon mal da gewesen ist. Und die drei spielen ja nicht das erste Mal zusammen. Und diese Entspanntheit, die da so auf diesem Album auch zutage bringen, die wird sicherlich auch nicht alle Leute sofort fesseln. Man muss sich da schon ein bisschen drauf einlassen, finde ich. Aber, also ich mag das immer wieder gern und ich weiß nicht, ich finde, ich kann mir das anhören und bin der Seligkeit nahe. Ich mag das gerne, ich finde das schön. Und da dieses Album im Jahre 2021 erschienen ist, dürfen, wollen und müssen wir es bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist diesmal für mich etwas schwerer, denn auf einer objektiven Skala ist es natürlich ein Rent, das ist keine Frage. Es ist allerdings, glaube ich, kein Album, was ich so oft hören kann. Es macht Spaß zu hören, es ist spannend, es ist toll gemacht. Aber mir geht es nicht so wie dir, dass es mir wohlig ums Herz wird und das ein zum Wohlfühlalbum wird. Es blieb für mich immer auch eine intellektuelle Aufgabe, sich darauf einzulassen, was positiv ist, nur nicht immer entspannt. Aber das soll keinen Abbruch tun. Ich denke nur laut, ich mache daraus trotzdem ein Rent.
Interessant. Ja, ich würde sagen, ich kämpfe auch, weil es war schon mal da. Und wenn ich mir überlege, wird dieses Album am Ende des Jahres bei mir eine Rolle spielen bei den Alben des Jahres? Und ich glaube, nein. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielen wird. So toll es ist und so super ich es finde, aber ich glaube, da werden noch andere Sachen kommen in diesem Jahr. Das soll die Leistung dieser drei Menschen um Gottes Willen nicht schmälern. Und ich glaube schon, dass ich dieses Album noch ein, zwei Mal mehr hören werde. Aber die Frage ist, wird dieses Album am Ende des Jahres eine Rolle spielen? Zu diesem Zeitpunkt kann ich das natürlich noch nicht wissen. Das ist ja klar. Und das macht es für mich so schwierig. Ich bin auch genau wie du hin und her gerissen. Und ach komm, die Dänen sind auch einmal haben eine Wildcard bekommen und sind Europameister geworden. Was soll's? Also dieses Album hätten wir ja normalerweise gar nicht besprochen, wenn London Grammar hier gewesen wäre, wenn die schon veröffentlicht hätten. Und alleine deswegen, ich gebe dem Album auch ein Rent.
Also, sehr gut. Wir sehen uns am Ende des Jahres wieder.
Genau. So machen wir das. Also, Garden of Expression haben wir gehört von Trio Tapestry und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen Radiohörern und Hörerinnen, denn wir wenden uns für unser letztes Segment dem Whisky zu. Und zwar einem 12-jährigen Klagenmoor. Ich versuche das jetzt mal irgendwie, auch man darf das eigentlich gar nicht versuchen, das ist Butchery. Zu versuchen, diese wunderbare schottische Sprache zu imitieren. Deswegen sage ich jetzt, Craganmore ist eine schottische Whiskybrennerei im Dorf Ballindaloch, auch da wieder, ich gebe auf, in Banffshire. Das kriege ich noch hin. Die Brennerei wurde 1869 von John Smith gegründet, also nicht der eine John Smith, sondern der andere, dass sie immer gleich heißen müssen. Der Standort wurde von Smith sowohl wegen seiner Nähe zu den Gewässern als auch wegen seiner Nähe zu einer Eisenbahnstrecke ausgewählt. Also schlauer Geschäftsmann. Und Smith hatte damals auch bereits Erfahrung im Whisky, denn er ist Manager der Brennereien Macallan, Glenlivet, Glenfarclas und Wishaw gewesen, bevor er Craganmore gründete. Heute gehört Craganmore zum Getränkekonzern Diageo. Unser 12-Jähriger, den wir vor uns haben, ist gefärbt, er ist vermutlich auch kühl gefiltert und er ist mit 40 Volumenprozenten abgefüllt worden. Deswegen, ja, sieht er sehr bernsteinig aus.
Ja, er sieht sehr bernsteinig aus und ja, er ist natürlich gefärbt und kühl gefiltert, denn hätte man der alte Spruch, es ist ein Diageo, also ist er natürlich gefärbt und kühl gefiltert. Das stimmt so gar nicht. Es gibt tatsächlich auch Diageos, die sind nicht gefärbt und kühl gefiltert. Also ich glaube, bei über 90% ist man da auf der sicheren Seite. Es gibt aber auch Ausnahmen, muss man schon zu deren Ehrenrettung sagen.
Huiui.
Oh.
Verrückt. Es riecht süß, aber es riecht trocken. Also ich meine, wie riecht man trocken? Das ist,
Es riecht süß und vanillig.
Ja, sehr vanillig.
Sehr fruchtig. Ah, jetzt kommt die Eiche langsam.
Ganz viel Honig und Sahnebonbons und...
Ja. Ach. Ja. Eine süße Zitrus, also so Orange halt, so Apfelsine halt. So typisch Speyside.
Ganz leichter Rauch, aber wirklich nur ganz leicht.
Okay.
Finde ich, aber das ist so hinten drin. Bilde ich mir das ein? Ist das noch im Glas? Nein.
Ich weiß, was du meinst. Hm. Ja. Ich glaube, das ist das Fass. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, gut möglich.
Kann aber auch Rauch sein.
Ja. Es ist alles sehr dezent, finde ich. Es ist gar nicht so einfach, da einzelne Dinge rauszuriechen. Das hält sich alles sehr zurück. Es überfällt einen nicht mit einzelnen Aromen. Irgendwie edel. Ich weiß nicht. Hat was.
Wesentlich besser, als ich dachte.
Ja.
Ich habe mit weniger gerechnet. Muss ich ehrlich zugeben.
Es war noch so ein bisschen wie... Wie Popcorn oder so. So eine süße.
Ja.
Durchaus spannend.
Dann müssen wir mal probieren, was?
Oh ja.
Ja dann, Slanchwa.
Slanchwa. Doch, da ist irgendwo Rauch dabei. Irgendwo in a galaxy far, far away sind da Rauchnoten versteckt.
Okay.
Aber leckerer Honig. Ach, der Geschmack ist so zurückhaltend. Man kriegt da kaum was raus.
Das macht mich ganz wuschig. Rauch. Ja, etwas rauchig tatsächlich. Na dann. Leicht rauchige Noten.
Ach, sag's, ich bin nicht der Einzige. Bekloppt, der das schmeckt.
Nee, ja, ja. In der Nase, I hear you. Also.
Tja. Interessant ist, dass der Abgang ist relativ lang und es ist fast, als würde er noch scharf werden, so ein bisschen. Er wird irgendwie schärfer auf der Zunge.
Ist auf jeden Fall fruchtig. Das sind auf jeden Fall nur Bourbonfässer, der hat keinen Sherry gesehen.
Ja.
Und so eine gewisse Trockenheit bleibt nach. Das kommt von diesem kleinen bisschen Rauch wahrscheinlich. So eine sehr untypisch für einen Bourbon, also für eine Bourbon-Lagerung. Und hinten raus... Leicht säuerlich von der Frucht. Was ein bisschen schade ist, sind die 40 Alkoholvolumenprozente. Dadurch wirkt er, finde ich, ein bisschen dünn im Nachklang, so ein bisschen zurückhaltend.
Ja.
Also der mit 46 Alkoholvolumenprozenten, weiß man nicht, wie das wieder wäre, ob er das vertragen würde, ob das so eine gute Idee wäre.
Er hat noch so was Herbes, finde ich.
Ja.
Wie von diesen Orangenkeksen.
Tja. Jetzt kommt sie wieder mit irgendwelchen...
Ich wieder in meiner Assoziation. Oh,
God almighty.
Na gut, herb halt, ne?
Mit Sachen, die ich nicht kenne. Ich kenne Orangenkekse. Was zur Hölle?
Ja, eigentlich mag ich die gar nicht. Aber die Note ist ganz nett. Es sind so runde Kekse, da ist so eine Schicht irgendwie Orangengelee oder sowas drauf. Ist sowieso alles nur irgendwie Geschmacksverstärker und dann ist da Schokolade drüber.
Ach so, diese weichen Dinger.
Diese weichen,
ja. Jaffa. Das sind ja keine Kekse.
Die haben da eine Zeit lang ganz viel Werbung für gemacht. Nee, diese einen Kekse, die hießen noch irgendwie, ich weiß es nicht mehr.
Das sind doch diese Jaffa-Kekse, nicht Kekse. Das sind so, die sind aber weich. Die haben in der Mitte entweder Orange oder sonst was und dann oben drüber so eine Schokoladending sie drüber. Schicht.
Ich muss das googeln. Tatsächlich, die sehen ähnlich aus, ja. Ja, sowas. Mögen tue ich das nicht.
Ja, aber das ist ja nicht herb.
Ist die Orange nicht herb? Ach, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Vielleicht war ich auch einfach nur ein Kind und alles, was nicht vollmilch war, war herb. Weil
das ist aber Vollmilch.
Ja, aber mit Orange. Ich meine, wer macht denn überhaupt Frucht an Schokolade? Das habe ich noch nie verstanden.
Nee?
Das ist meistens irgendwie über.
Och.
Überhaupt, wer macht Kakao an Schokolade? Schokolade gehört weiß. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber. Also wenn man 14-jährige Jenny fragt, dann würde die das
ja, also
insgeheim denken.
Ich bin ja bis heute davon überzeugt, dass alles, was nicht süß ist, an Schokolade nichts zu suchen hat.
Tja.
Also mit dieser Bitter, also ach, nee, geh mir doch weg. Also, da kann ich ja nichts mit anfangen.
Ich kann hier irgendwie nicht, ich finde ihn gar nicht schlecht, aber der ist so, ist ja schön, dass er mich nicht anspringt und so schön dezent im Hintergrund bleibt, aber irgendwie bleibt alles im Hintergrund, das ist merkwürdig. Ich meine, wenn alles im Hintergrund steht, dann, also, wie geht das überhaupt? Irgendwas muss doch rauskommen. Ja, höchstens die Süße vielleicht, die ist ein bisschen klarer, aber
Naja, der ist schon fruchtig. Der kribbelt ein bisschen auf der Zunge, geht aber relativ schnell weg. So, erstmal jedenfalls. Dann wird er ein bisschen herber, vielleicht sogar ein bisschen hinten raus, so ein bisschen Kaffee. Oder er wird auf jeden Fall herber hinten raus.
Ja.
So eine leichte Bitternote drin, so kaffeemäßig. Tja, ja, Mensch, was macht man denn mit dem fruchtig? Ja, der ist schon, ja. Also der ist auf jeden Fall mal okay. Der ist jetzt nicht, dass man davor wegläuft oder dass da irgendwelche Fehlnoten drin wären oder so, das auf keinen Fall.
Nein.
Tja. Ja, schwierig, ganz schwierig. Der ist bei mir irgendwo zwischen 3 und 4.
Ja, ach, schwierig. Ach, der kriegt jetzt eine 4 von mir für den Honig. Das ist schon lecker.
Ja, und außerdem habe ich auch weniger erwartet, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja.
Insofern.
Kriegt auch einen Pluspunkt für den Preis.
Jo, stimmt.
Also.
Stimmt. Kostet um die 30 Euro sogar teilweise drunter.
Ja.
Insofern die Flasche, das ist für so ein Single Malt, für die, die uns jetzt das erste Mal in dieser Rubrik zuhören, für die ist das ja vielleicht immer wieder überraschend, aber da fängt das erst an. Also da unter 30 Euro ist ganz, ganz selten. Also das ist eher nicht so. Und unter 20 gibt es überhaupt nichts. Also das gibt es, aber will man nicht. Insofern, das sind schon andere Preise als bei Weinen. Ja, insofern also 30 Euro für so einen Single Malt, vor allem von 12-Jährigen, ja, das kann man machen. So.
Ja.
Ja. Also, ich bin großzügig heute. Eine ganz schwache 4. Eine ganz schwache 4. Eine 3,5 aufgerundet halt. So ungefähr.
Ja, gut, da kommt der 4 raus.
Ja, eben. Genau. Ne? Also, Craigenmore, 12 Jahre alt. Es gab 4 Punkte von Frau Eichler und 4 Punkte von mir. Damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
Ja, wir haben wie immer 3 Alben dabei und zwar As the Love Continues von Mogwai, Manic von Halsey und Not Your Muse von Celeste. Alle, die uns nicht über OKW hören, werden uns dann wieder einen Whisky verkosten hören und zwar den 12-jährigen Glenkinchie.
So ist es. Und wenn nicht wieder irgendwas verschoben wird, dann werden es auch die 3 Alben sein, die wir jetzt angekündigt haben.
Genau.
Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.